Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. WM-Vorschau läuft und nachdem wir zuletzt Marokko besprochen haben, bleiben wir gleich mal in Nordafrika, gehen ein bisschen weiter östlich und landen in Ägypten. Und ich freue mich, dass natürlich auch diesmal Jonathan wieder dabei ist.
Hi, grüß dich, Robin. Ich freue mich auch wieder auf die Folge.
Ja, und mit Ägypten kriegen wir ja den Rekordchampion des Afrika-Cups heute. Also auf jeden Fall ein ganz spezielles Turnier. Aber die Weltmeisterschaft ist jetzt nicht so der Lieblingswettbewerb der Pharaonen. Umso besser, dass wir heute mal ein bisschen genauer reinschauen. Und man hat ja auch die WM 2022 verpasst gehabt, was doppelt bitter ist, weil es die WM in der arabischen Welt war, wo man ja auch gesehen hat für Marokko, was denn da so möglich ist. Umso bitterer, dass Ägypten da nicht dabei war. Und jetzt ist natürlich deswegen schon eine gewisse Vorfreude da, aber auch eine gewisse Wehmut, oder? Weil es könnte ja die letzte Weltmeisterschaft eines gewissen Superstars sein.
Da sprechen wir natürlich über Mo Salah. Wir wissen natürlich, dass er mit Ägypten noch nicht diesen Erfolg hatte, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. In den letzten Jahren war es ja auch so, dass Ägypten nicht mehr so die Nummer 1 ist in Afrika. Da haben sich jetzt andere Mannschaften, hat die jetzt überholt, sei es Marokko, Senegal. Das sind aktuell schon so die Top-Nationen. Dementsprechend, ja, hat auch Mo Salah so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Hat sie auch, oder war kurz davor, es zu schaffen mit Ägypten, aber zweimal gescheitert, auch im Finale letztendlich. Dementsprechend, ist diese Zeit, sage ich jetzt mal, mit Ägypten in der Nationalmannschaft nicht das, was er sich erwünscht hat, denke ich. Ne, er ist ja schon sehr ambitioniert, ist jemand, der viele Titel ja schon geholt hat, gerade bei Liverpool. Und ja, aber es fehlt natürlich so dieser ganz große Traum und dieser Wurf letztendlich auch mit Ägypten, da einen Titel zu holen. Aber ob es jetzt natürlich die Weltmeisterschaft sein wird, ist natürlich fraglich. Und dennoch will er natürlich auch mit Ägypten und generell das ganze Land, die wollen natürlich auch eine gute Weltmeisterschaft sehen und auch spielen.
Ja, ich glaube, der Druck ist auch auf ihm gar nicht so gering, weil, wie du es ja schon gesagt hast, ne, er ist ja wahrscheinlich, können wir das schon sagen, der beste ägyptische Fußballer aller Zeiten, hat es aber eben nie geschafft, sein Team zu diesen Erfolgen zu führen und war auch dieser Anführer dieser Generation, die es eben hätte machen sollen. Und so auch Mahmoud Trezeguet, der ja vielleicht der zweite große Name ist, auch schon mal Premier League gespielt hat. Für den dürfte es auch das letzte Turnier sein. Ich denke sogar, dass Mohamed Elneny, der ja auch lange bei Arsenal war und so auch einer der Speerspitzen des ägyptischen Fußballs, gar nicht mehr dabei sein wird. Der ist zwar noch aktiv, aber ist ja schon nicht mehr im Afrika-Cup-Kader gewesen. Deswegen Mo Salah, kann man sagen, Last Dance für ihn auf der großen Weltbühne im Trikot der Pharaonen. Und da wird er sich natürlich, der Weltmeistertitel ist utopisch, ist kein realistisches Ziel, aber zumindest eine gute Performance abzuliefern, vielleicht auch mal mehr Punkte als bei den bisherigen Teilnahmen zu holen, das wäre natürlich ein lohnenswertes Ziel und vielleicht auch ein guter Abschluss für ihn, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er, wie vielleicht auch in Riyad Mahrez bei Algerien, danach sagt, okay, das war meine letzte WM, das war mein letzter Auftritt im Nationaltrikot und danach seine Karriere eben im Nationaltrikot beendet. Und da schauen wir dann gleich mal auf den Weg, den er ja grundsätzlich auf jeden Fall gut mitgeprägt hat zu dieser WM, weil er sich tatsächlich aufgeschwungen hat zum Rekordtorschützen in der afrikanischen WM-Qualifikation. Er steht da jetzt bei 20 Toren insgesamt, also bei allen Qualifikationen, die er für WMs bisher gespielt hat. Und alleine diesmal hat er ja 9 Tore erzielt in der Gruppe mit Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Äthiopien und Djibouti. Es war dann schon einigermaßen souverän auch angeführt von Salah, oder?
Ja, definitiv. Hat sein Stempel natürlich aufgedrückt, gezeigt, dass er zu Recht der Superstar ist. Aber auch generell muss man sagen, auch von der Mannschaft letztendlich eine sehr, sehr gute Qualifikation gespielt. Waren natürlich mit Burkina Faso so die Favoriten gewesen. Aber die haben sich sehr, sehr gut durchgesetzt. Nach 10 Spielen 26 Punkte dann geholt. Burkina Faso dahinter mit 21 Punkten. Und was natürlich auch sehr, sehr klar zu sehen ist, dass sie einfach ja erstens kein Spiel verloren haben, ich glaube nur 2-mal unentschieden, 8-mal gewonnen, aber letztendlich auch nur 2 Gegentore bekommen haben und letztendlich auch 20 Tore geschossen und dementsprechend da eine sehr, sehr gute, konzentrierte Quali gespielt. Das ist auch nie so einfach, eine Qualifikation zu spielen, vor allem wenn du auswärts spielst. Da spielst du natürlich bei Mannschaften, wo die Bedingungen auch nicht so einfach sind, ja. Und da müssen sich gerade die Favoriten sich auch da sich ja erstmal so ein bisschen eingrooven, die Platzverhältnisse generell auch eine andere Atmosphäre zum Teil im Stadion oder zum Teil sind es ja auch ja Sportplätze schon fast, ja, wie bei uns in der Regionalliga. Mal auf dem Kunstrasen, mal auf einem ja nicht so guten Platz, also nicht so guten Rasenplatz. Und dementsprechend ja immer sehr, sehr schwierig, das dann anzugehen, aber das haben die Pharaonen eigentlich sehr, sehr gut gemacht und letztendlich ja sind sie schon sehr souverän durch die Gruppe gegangen.
Ich finde auch die zwei Gegentore deswegen beeindruckend, weil man ja das gesamte Jahr eigentlich jetzt 2025 ohne den eigentlichen Abwehrchef gespielt hat mit Mohamed Abdelmonem, der ja bei Lille in Frankreich schon eine sehr gute Entwicklung genommen hat, sich dann aber eben Anfang dieser Saison das Kreuzband gerissen hat und die ganze Saison raus war, was heißt die ganze Endphase der WM-Quali auch nicht dabei war. Und da ist schon so ein bisschen so ein Muster zu erkennen, oder? Dass die WM-Teilnehmer auch wirklich aus soliden Defensiven agiert haben und dass das so ein bisschen der Schlüssel zu einer WM-Quali war, oder?
Generell muss man auch sagen, das hat man ja jetzt auch beim Afrika Cup gesehen, dass sie einfach defensiv sehr gut stehen, sehr diszipliniert spielen. Auch wenn ich an das Spiel erinnere im Halbfinale beim Afrika Cup gegen Senegal, auch ein Mamouche, auch ein Salah, die haben auch defensiv mitgespielt, mitgemacht, ja, und stehen da einen sehr, sehr guten Block. Also Ägypten ist da wirklich sehr, sehr schwierig zu bespielen. Und dementsprechend haben die, ja, hat sich das durchgezogen, hat sich das Ganze implementiert in das Spiel der Pharaonen und letztendlich ist das auch denen ihre DNA, die sie jetzt so entwickelt haben.
Beim Afrika-Cup, was ich spannend fand, da hat man ja drauf gesetzt, dass man mit so einem Doppelsturm spielt aus Salah und Marmoush. Und in den letzten Testspielen war es dann auch öfter mal wieder so ein Dreiersturm. Da ist ja immer diese Person, um die sich's dreht, Mustapha Mohamed, der in Nantes in Frankreich spielt, der so ein bisschen dieser X-Faktor ist, weil keiner so richtig weiß. Eigentlich ist er unser dritter talentiertester Offensivakteur, aber im Nationaltrikot oft enttäuscht, ist nicht so richtig die klare Nummer 9, die man sich vielleicht vor Jahren von ihm versprochen hat. Und deswegen ist der Trainer, glaube ich, auch noch nicht so sicher, ob er ihn jetzt in diese Offensive mit einbauen will und dafür vielleicht auch auf so Stars der vergangenen Jahre wie Trezeguet oder Sissoko verzichten will. Oder ob er eben sagt, naja, ich gehe wieder wie beim Afrika-Cup rein und baue eine Fünferkette plus dann vorne die beiden Individualisten Salah und Marmoush. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die sich für ihn, für den Coach Hossam Hassan vor der WM stellt. Aber blicken wir noch mal ein bisschen genauer rein auf diesen Afrika Cup in Marokko. Da muss man ja sagen, in der Gruppe war es auf dem Papier souverän, mal zwei Siege und ein Remis geholt. Aber geht man da mal so tiefer rein, dann sieht man, naja, es war jetzt gar nicht so überzeugend teilweise. Also gegen Simbabwe, das Spiel habe ich auch noch damals vorm Fernseher geschaut in Deutschland. Da weiß ich noch, da hat Simbabwe echt nicht schlecht gespielt, hat sie wirklich am Rande von der Niederlage gehabt und dann war es so ein später Moment, wo aus dem Gewusel im Strafraum Salah doch noch in der 91. Minute oder auf jeden Fall spät den Siegtreffer gemacht hat und auch der Keeper musste öfter eingreifen. Die Defensive ist trotzdem gut gestanden, aber auch im Achtelfinale dann ja nur nach der Verlängerung gegen Benin gewonnen. Also so souverän, wie man defensiv agiert hat, was so ein bisschen der Trumpf war, hat man trotzdem Probleme gehabt, offensiv auch gegen individuell schwächer besetzte Teams wirklich oft Situationen zu kreieren, oder?
Ja, ganz oft ist es tatsächlich so, wenn du dich auf eine Spielphase legst, wo du einfach priorisierst, dann kann es natürlich sein, dass die andere Spielphase darunter leidet. Und das ist bei Ägypten ganz klar der Fall, dass sie einfach im Defensivverbund einfach sehr, sehr gut sind. Das heißt, in der Spielphase gegen den Ball sind die da schon sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr fleißig. Jeder kennt da seine Aufgabe. Und dementsprechend sind die da sehr, sehr gut. Natürlich leidet ja die Offensive dann darunter. Klar haben sie Spieler wie Mamouche, wie Salah, auch Sissou, sind alles wirklich gute Akteure. Aber der Weg zum Tor, der ist dann halt ziemlich, ziemlich weit und die können es auch nicht alleine richten. Letztendlich haben die auch immer sehr, sehr wenig Personal dann gehabt und dementsprechend auch wenig Durchgriffskraft. Das Spiel ist auch ja schon sehr einfach, sehr pragmatisch von den Ägyptern. Also das ist oft so, dass sie schon probieren, Mo Salah zu finden, der sich gern mal fallen gelassen hat in der Doppelspitze, hat sich gern mal die Bälle abgeholt in den Halbräumen. Und Marmoush war eher derjenige, der dann die Tiefe attackiert hat. Das war aber natürlich in der Gruppe ein bisschen schwierig gewesen, weil die anderen Mannschaften auch etwas tiefer verteidigt haben und die Kreativität und die Lösung hatten sie dann halt nicht gehabt, ne? Letztendlich haben sie es dann in der Gruppenphase durch die individuelle Qualität dann irgendwie gelöst. Aber die Spiele an sich, gerade in der Gruppenphase, die waren da schon sehr, sehr zäh gewesen. Und letztendlich muss auch Ägypten da gucken, dass sie da auch für die Weltmeisterschaft einen mutigeren Ansatz wählen. Ja, und dementsprechend bin ich da gespannt, wie das ja implementiert wird von Hossam Hassan, der natürlich ja ganz, ganz klar ein Spezialist ist für die Defensive, aber offensiv muss natürlich viel, viel mehr passieren, gerade auch beim Afrika Cup, wenn du den Titel einfahren willst, ne?
Ich glaube auch, dass es so allgemein sich durchzieht, dass vielleicht sogar die WM-Gegner den afrikanischen Teilnehmern besser liegen als die Afrika-Cup-Gruppengegner auf jeden Fall, weil du natürlich in der Gruppenphase noch als Favorit jedes Mal ins Spiel gehst, immer gegen tiefe Blöcke spielst und jetzt bei der WM bist du eher in dieser Außenseiterrolle, zumindest in einigen Konstellationen und gerade so eine Ausrichtung wie von Ägypten passt da natürlich dann ein Stück weit besser rein. Es gab natürlich auch beim Afrika Cup jetzt Momente, wo man sagen muss, da hat es mal ein bisschen geklickt, da hat es funktioniert, weil man hat nicht umsonst im Viertelfinale ein Team wie die Elfenbeinküste den Titelverteidiger rausgeschmissen. Das war so ein, für mich so ein Stück weit so ein Befreiungsschlag für diese ganze Mannschaft, weil man gesehen hat, okay, wir können es doch noch, wir haben es doch noch im Tank, auch eine Top-Nation hier bei einem großen Turnier rauszuwerfen. Und es war auch so die erste wirkliche Top-Leistung im Turnier, wo, glaube ich, auch die Leute daheim in der Heimat, die ja immer unglaubliche Ansprüche an die Mannschaft stellen, die eigentlich immer nur mit dem Titel beim Afrika Cup zufrieden sind, schon historisch gesehen, die das erste Mal gesagt haben, okay, das war jetzt wirklich so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Dann natürlich ein knappes Aus im Halbfinale gegen Senegal, dann das Spiel um Platz 3 gegen Nigeria, okay, das kann man dann nicht mehr so richtig in die Wertung mit reinnehmen. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses Spiel gegen die Elfenbeinküste, was man sich als Blaupause nehmen muss, was man sich als Motivation nehmen muss, weil man da vielleicht auch einen Gegner auf WM-Niveau geschlagen hat. Und ja, zwei Spieler, die mir noch beim Afrika Cup aufgefallen sind, war Mohamed Hani von Al Ahly auf der rechten Schiene und aber auch vor allem Imam Aschur im Zentrum, auch von Al Ahly, also vom größten Club Ägyptens, wahrscheinlich vom größten Club Afrikas. Und er war schon so der individuell stärkste Spieler im zentralen Mittelfeld und hat vielleicht auch ein bisschen kaschiert, dass da die richtige, die letzte Klasse eigentlich fehlt im Kader. Aber um ihn gibt es ja jetzt auch schon wieder. Ja, nicht Diskussion, aber es gibt Probleme, weil er sich ein bisschen schlimmer verletzt hat, hat sich eine schwere Prellung am Knie zugezogen, jetzt hat erst vor kurzem, musste da auch ins Krankenhaus gebracht werden. Viele haben sogar befürchtet, es könnte sein endgültiges WM-Aus sein. Jetzt hat ist es so, dass sie noch hoffen, dass sie ihn fit bekommen bis zur Weltmeisterschaft. Aber er ist schon ein sehr wichtiger Spieler, der auch nach dem Afrika Cup ja, große Angebote aus der Türkei bekommen haben soll. Aber da muss man sagen, also das hat man im europäischen Kontext nicht so im Kopf. Aber bei Al-Ahli, da werden Gehälter gezahlt. Also da können teilweise die türkischen Top-Clubs nicht mithalten für Kaderspieler. Also wenn ich ein Topstar bei Al-Ahli bin, verdiene ich mehr als Kaderspieler bei Galatasaray und Fenerbahce. Das ist wirklich ein sehr reicher Club, ein sehr erfolgreicher Club, auch mit einer weltweiten Strahlkraft, einer riesigen Fanbase. Deswegen nicht immer werten, wenn man sieht, viele Spieler spielen bei Al-Ahli, spielen bei Pyramids, spielen bei Zamalek in Kairo. Das sind Top-Clubs in Afrika, die auch sehr, sehr gut zahlen können und ich glaube, das führt uns direkt mal auch weiter in den Kader, ne? Weil da sind ja einfach sehr viele Spieler aus der heimischen Liga dabei.
Ja, du sagst es, viele spielen in der heimischen Liga. Die Liga ist auch sehr, sehr gut qualitativ. Das hat man vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber letztendlich, ja, ist der ägyptische Block auch ja bestückt mit ganz, ganz vielen Spielern, die ja auch selbst dann im Verein dann spielen. Du hast es richtig gesagt, bei Al-Ali und dementsprechend, ja, ist es auch ein großer, großer Vorteil, den die Ägypter haben. Letztendlich bei Turnieren wie beim Afrika Cup oder jetzt auch bei der WM dann zu spielen. Und das merkt man ja schon, dass da gewisse Abläufe, gerade auch im Defensivverbund, dann einfach drin sind. Die Automatismen greifen da letztendlich. Und ja, aber man muss auch sagen, die Spieler, die gerade vorne spielen, wenn wir nochmal über Marmoush reden, über Salah reden, dann sind es die Spieler, die sie dann probieren, relativ schnell dann einzusetzen. Ja, also die Ägypter sind jetzt nicht so, dass sie jetzt nur den Ball nach vorne schlagen, so ist es nicht. Ja, aber da fehlt natürlich schon so ein bisschen dieser Switch, okay, mal in längeren Ballbesitzphasen zu agieren. Und das können sie dann schon, aber dann ist da schon die Sehnsucht, das muss man schon sagen, ganz, ganz klar, relativ schnell Linien durchzubrechen, um dann relativ schnell nach vorne zu kommen, um ja, Tore zu erzielen, Torchancen zu kreieren über Salah beziehungsweise über Marmoush dann, die dann ja diese Spielkultur gerade im offensiven Bereich ermöglichen.
Wenn wir jetzt nochmal von der Offensive zurück ins Tor gehen, dann hat man da auch so eine Diskussion, die stellvertretend vielleicht ist für den gesamten ägyptischen Fußball, nämlich diese Generationenfrage. Wenn man jetzt schaut beim Afrika Cup, da war es, oder auch aufs letzte Testspiel, da war kein Spieler, der nominiert war, jünger als 24 Jahre. Also diese Generationenfrage besteht immer und die zeigt sich eben auch im Tor, weil du hast mit Mohamed El-Shaarawy einen Keeper, der bei Al-Ahly seit Jahren im Tor steht, der in der Nationalmannschaft seit Jahren im Tor steht, der sich aber auch beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste damals verletzt hat, wofür dann seine Nummer 2, Mustapha Schobir, der mittlerweile 26 Jahre alt ist, ins Tor gerückt ist und überragende Leistungen gezeigt hat, Al-Ahly auch in der Champions League getragen hat und dann war El-Shaarawy zurück. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Setze ich den 36-jährigen Torwart damals auf die Bank und setze weiterhin auf den Jüngeren? Oder dreh ich die Konstellation wieder um und Schobir muss ich wieder hinten anstellen. Und diese Frage begleitet den ägyptischen Fußball jetzt seit 1,5, 2 Jahren, dass sowohl bei Al-Ahli als auch in der Nationalmannschaft diese beiden ja, für zwei Konzepte, für zwei Generationen stehen. Schobir, der besser am Fuß ist, der vielleicht aber nicht ja, diese Routine hat, der vielleicht auch nicht diese Ausstrahlung auf der Linie hat, die ein El-Shaarawy mitbringt, der jetzt zum Beispiel beim Afrika Cup in Marokko wieder Argumente für sich gesammelt hat, teilweise. Aber zuletzt sprach der Trend zumindest bei Al-Ahli für Schobir. Jetzt ist gerade die Meisterschaftsquali-Phase bzw. die Playoffs angelaufen in Ägypten. Und da hat Al-Ahli-Coach Yestorup, den man auch noch aus der Bundesliga kennt tatsächlich, vom FC Augsburg, hat auf Schobir gesetzt und hat dann eben El-Shaarawy auf die Bank gesetzt. Ob jetzt der Nationaltrainer dieser Anordnung, dieser Hackordnung auch folgen wird, wird sich zeigen. Und es ist natürlich auch immer was, was die ägyptischen Fans bewegt, weil die jüngere Generation will ihren Vertreter, will Schobir sehen. Die Älteren sagen, naja, Erfahrung hat uns vielleicht die letzten Jahre auch immer zu den Afrika-Cup-Triumphen getragen. Und er ist natürlich auch der Keeper der Generation Salah, Trezeguet etc. Da will man vielleicht auch das Mannschaftsgefüge nicht aufsprengen. Deswegen ist es eine unglaublich spannende Frage. Und da wird man ganz genau hinschauen, wer denn dann beim Auftaktspiel im Tor steht, ob es Schobir ist, ob es El-Shaarawy ist und wie diese Generationenfrage beantwortet wird. Und was ich jetzt dich als Trainer, der ja auch in Kaiserslautern eine Mannschaft coacht, fragt: Wie würdest du mit Abwehrchef Mohamed Abdelmonem umgehen? Ich meine, er ist jetzt wieder zurück. Er trainiert seit 6, 8, 10 Wochen wieder bei Lille im Mannschaftstraining mit, ist da schon mal kurz eingewechselt worden, war auch im März auf dem Lehrgang mit dabei, ist aber quasi seit einem Jahr komplett ohne Spielpraxis. Aber er ist ja eigentlich auf dem Papier dein bester Mann. Setzt du ihn jetzt in diese Defensive, die eigentlich auch ohne ihn funktioniert hat, rein oder sagst du, okay, du bist als Backup dabei?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage letztendlich. Und es kommt auch darauf an, wie das Mannschaftsgefüge letztendlich ist, ne? Wir haben jetzt gerade, oder du hast jetzt gerade darüber gesprochen, über die Torwartposition, ob du den erfahrenen Keeper spielen lässt oder den jüngeren jetzt mit Schobir, den ich persönlich ja sehr gut finde. Der hat jetzt auch bei den Länderspielen im Tor gestanden gehabt gegen Saudi-Arabien und gegen Spanien. Und gerade gegen Spanien hat er auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Hat ja zweimal auch sogar die Null gehalten gehabt bei beiden Testspielen. Und auch, ich glaube, bei Spielplatz 3 war er auch im Tor gewesen und hat es auch gut gemacht. Auch da zu Null, sage ich jetzt mal, gespielt. Also die Quote spricht jetzt erstmal für ihn. Dementsprechend, ja, würde ich ja dafür sprechen, warum nicht, ne? Irgendwann kommt dieser Generationswechsel und vielleicht tut es auch mal gut, da einen frischen Wind zu setzen und dann zu deiner Eingangsfrage zu kommen, ob du dann den erfahrenen Innenverteidiger, der jetzt wirklich sehr, sehr lang verletzt war, einsetzt. Der hatte jetzt einfach mal 3 Minuten bekommen. Das zeigt schon für seinen ja hohen Stellenwert, den er letztendlich ja auch hat in der Nationalmannschaft, generell in der Nation, der beste Innenverteidiger. Er ist halt ein aggressiver Leader, muss man sagen. Auch einer, der einfach sehr, sehr zweikampfstark ist, der gut im Kopfballspiel ist. Also auch einfach ein Verteidiger, wie du ihn einfach vorstellst, auch als Trainer. Und ja, da wird natürlich die Frage sein, ob er dann fit wird, ist noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ihn mitnimmt, dass man vielleicht antestet im Training. Und letztendlich, ja, wenn er fit ist, wenn er sich bereit fühlt, dann würde ich auch als Trainer ihn dann spielen lassen, weil es ist ganz, ganz wichtig, einen zu haben, der trotzdem diese Erfahrung einfach hat. Gerade bei so einer Weltmeisterschaft, du willst dich gut präsentieren. Und wenn es nicht klappen sollte, ist aber auch, glaube ich, wichtig, so einen in der Kabine zu haben, ja, der dann im Training oder während dem Spiel auch die Jungs dann coacht, wenn es bei der Halbzeitpause, wie auch immer. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, so einen Spieler, so einen erfahrenen Spieler dann mit dabei zu haben. Vor allem, wenn du dann eventuell einen jungen Torwart dann auch hinten drin hast, falls er spielen sollte. Und dann hast du einen modernen, guten Innenverteidiger, einen erfahrenen Innenverteidiger, der das letztendlich dann handeln kann und würde und auch machen würde. Und dementsprechend schauen wir mal, wie das abläuft. Aber wenn er fit ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall spielen lassen, ja.
Schauen wir mal, ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil da muss man sagen, bei Ägypten, da gibt es sehr viele Fragezeichen für uns, aber ich glaube auch einfach für die Gegner, weil man auch jetzt nicht vielleicht komplett sicher abklären kann, wird jetzt hier auf Dreier-Fünfer-Kette oder eben auf eine Viererkette gesetzt, weil ich meine, man hat 0:0 gegen Spanien gespielt im letzten Testspiel. Ja, das ist schon ein Ausrufezeichen. Klar, bei Spanien haben auch ein paar Leute gefehlt, aber auch bei Ägypten war zum Beispiel Mo Salah nicht dabei. Also es ist schon ein Ausrufezeichen gewesen und auch ein Argument, sage ich mal, für die Viererkette vielleicht, weil sie dir natürlich dann auch in der Offensive mehr Möglichkeiten gibt, wenn du nicht nur mit zwei Stürmern vorne spielst, mit Marmoush und Salah, sondern vielleicht sogar ein 4-3-3 dann aufbauen kannst, wo du zwei Flügelspieler hast, Marmoush entweder in die Spitze stellen kannst oder eben aus der Flügelposition kommen lässt und natürlich dann auch Optionen schaffst für Spieler wie Trezeguet, Sissou oder Mustafa Mohamed, die ja auch noch im Kader sind und die diese ganze offensive Power verkörpern, die ja eigentlich vorhanden wäre. Deswegen finde ich sehr spannend, was bei Ägypten passiert und wie viele Fragezeichen da noch aufgelöst werden müssen. Das gleiche mit dem vorhin angesprochenen Imam Aschur im Mittelfeld, ob er rechtzeitig fit wird. Ich glaube, er sieht ganz gut aus, aber er wäre schon auch der wichtige Mann da, gerade wenn jetzt so ein El Neni nicht mehr dabei wäre, dass man dann seinen neuen Mittelfeldanführer auch wirklich dabei hat. Ein sehr spannender Name, der jetzt auf der vorläufigen Liste aufgetaucht ist, ist tatsächlich Hamza Abdelkarim. Ich habe vorhin gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig für junge Spieler reinzurücken. Und dann macht Rossamasta mal wieder was komplett Überraschendes und packt einfach einen U19-Spieler vom FC Barcelona auf seine vorläufige Kaderliste. Das zeigt aber auch, dass es sich auf diese Neuner-Position nicht so sicher ist, oder? Wenn er da jetzt einfach so einen 19-Jährigen, der noch nie Handfußball wirklich gespielt hat, aus dem Hut zaubert, aber eine tolle Quote eben im Jugendfußball aufzuweisen hat.
Dementsprechend ist es natürlich die Frage, was du oder wie er denkt, wie er handelt. Das ist natürlich eine spannende Personalie, auch wahrscheinlich für die Zukunft. Hat eine gute Quote, ist wahrscheinlich auch ein sehr gut ausgebildeter Fußballer, ne? Ich glaube, man weiß mittlerweile oder schon über Jahre, was Barcelona ja macht in der Jugendarbeit. Also ich glaube, wird nicht verkehrt sein, ohne dass ich ihn jetzt wirklich gesehen habe und ihn auf dem Zettel hatte. Und ja, das ist natürlich die Frage, was du machst, weil, wie gesagt, es ist schon sehr, sehr dünn, was Ägypten gerade nach vorne gezeigt hat beim Afrika Cup. Jetzt haben sie bei beiden Länderspielen ein 4-2-3-1 gespielt, also ein bisschen mutiger. Haben auch gegen Saudi-Arabien 4-0 gewonnen gehabt, ja. Also es zeigt dann schon, dass sie offensiv spielen können und letztendlich dennoch auch eine gute Grundstabilität haben können. Ich meine, auch wieder da 2-0 gespielt. Und von daher, warum nicht etwas mutiger spielen? Warum nicht etwas neue Frische reinbringen? Weil ich denke, auch die Chancen, die sind gut, um da weiterzukommen bei dem Turnier. Letztendlich geht es darum, dass du auch immer wieder offensive Umschaltmomente hast. Du kannst nicht nur in einem defensiven Block spielen und hoffen, dass Mamouche und Salah irgendwas kreieren, sondern die brauchen auch Entlastung. Ja, das ist für die sehr, sehr schwierig. Ja, du musst auch ja, etwas ökonomischer letztendlich denken beim Fußball. Du kannst da nicht nur dich auf zwei verlassen, sondern du brauchst auch Personal, du brauchst immer wieder auch mehrere Optionen während einem Turnier und dementsprechend, ja, bin ich da gespannt, ob er dann dabei sein wird und ja, das ist vielleicht dann so eine kleine Überraschung und ja, wäre gespannt, was der Junge dann zeigen würde, ja.
Hat er auch nichts zu verlieren, ehrlicherweise, wenn er dann bei einer so einer WM reingeworfen wird, weil er weiß, okay, ich habe wahrscheinlich noch 3, 4 WM-Turniere vor mir und eigentlich bin ich ja nur hier, um Erfahrungen zu sammeln. Aber diese Entscheidung trifft ja eben Coach Hossam Hassan, der ja auch spannend ist, der überraschenderweise so ein Defensivspezialist ist, wenn man schaut, dass er eigentlich der All-Time-Topscorer der Nationalmannschaft ist und eine echte Fußball-Ikone in Ägypten. Also es kann sein, dass wenn Salah nach der WM noch weitermacht, dass er ihn noch überholt, was die Scorerpunkte angeht im Allzeiten-Ranking. Aber aktuell steht er noch an der Spitze und er hat auch eine ewige Karriere als Clubcoach hingelegt, war aber eigentlich tatsächlich die meiste Zeit in Ägypten im Clubfußball unterwegs, war mal ganz kurz auch Nationalcoach von Jordanien, glaube ich, war es damals. Aber ja, insgesamt ist er schon jemand, der sich sehr stark auf den ägyptischen Fußball fokussiert hat, war, glaube ich, 5-mal bei Al-Masri und kennt sich sehr gut in der Liga aus, hat diese ganzen Spieler, die er jetzt dabei hat, quasi groß werden sehen, hat mit seinen Mannschaften gegen sie gespielt, hat sie schon analysiert. Was heißt, er dürfte einen relativ guten Eindruck gehabt haben von den Spielern, die er da übernimmt. Und er ist jetzt seit Februar 2024 im Amt. War die Reaktion damals auf den schwachen Afrika Cup, auf den sehr enttäuschenden Afrika Cup in der Elfenbeinküste, als man früh ausgeschieden ist? Er hat jetzt nicht die riesige Erfahrung außerhalb von Afrika, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, er hat eben noch kein großes Turnier außerhalb von Afrika gecoacht, hat aber die WM 1990 als Spieler mitgespielt. Was glaubst du, ist es ein Vorteil, wenn man so eine Legende ist, weil man so eine gewisse, ja, sagen wir mal, so einen gewissen Status schon in der Kabine hat, weil die Spieler dich aus ihrer Jugend kennen? Ich meine, selbst ein Salah sollte mit ihm aufgewachsen sein, sollte den Namen schon mal als Ikone gekannt haben. Denkst du, das verschafft dir Respekt oder ja, wie ist da seine Rolle? Wie siehst du ihn?
Ja, ich sehe ihn als ein Trainer, der anpassungsfähig ist. Das hat man auch beim Afrika Cup gesehen gehabt. Ich fand zum Beispiel das Spiel gegen die Elfenbeinküsten, haben sie 3-1 gewonnen gehabt. Das war ein taktischer Schachzug, das muss man schon ganz klar sagen. Da war Elfenbeinküsten eigentlich der klare Favorit gewesen. Und das Spiel hatte ich mir auch nochmal im Nachgang angeschaut gehabt. Da haben sie Elfenbeinküsten wirklich zu Aufgaben gestellt gehabt. Elfenbeinküsten kaum Chancen, kaum Möglichkeiten gehabt, da durchzukommen. Und da hatte da auch da mit einer Fünferkette gespielt gehabt, hatte dann da drei davor gehabt, drei Sechser. Und das hat er in dem Fall wirklich sehr, sehr gut auch gesehen und erkannt, weil auch die Elfenbeinküsten viel über die Halbräume spielen wollten. Da sind sie aber gar nicht durchgekommen. Und letztendlich hat er dann es auch geschafft, sage ich jetzt mal, auch generell in dieser Mannschaft die Stärken auf den Platz zu bringen, die er zur Verfügung hat. Ja, ich glaube, da hat auch Mamouche das 1-0 gemacht. Die haben dann auch etwas situativ dann etwas höher attackiert, schneller Ballgewinn, relativ schnell nach vorne, stand es dann früh 1-0. Also es ist ein Trainer, der, glaube ich, schon weiß, was seine Mannschaft einfach kann. Und weiß auch, wie er die einsetzen kann, ja. Und das ist auch die Art und Weise, wie er dann Fußball spielen lässt. Deswegen ist das vielleicht dann so ein bisschen, ja, pragmatisch. Und letztendlich war es dann doch erfolgreich. Ich glaube, gerade mit dem Kader und mit der Art und Weise, wie sie es gespielt haben, kann man eigentlich mit der Platzierung zufrieden sein. Vierter sind sie ja geworden, Elfmeterschießen gegen Nigeria verloren. Ich glaube, das war so an sich eine gute, vernünftige Leistung beim AFCON. Und ich glaube tatsächlich, wenn du einen hast, ja, der ja schon was bewiesen hat, ja, der ein Topscorer war für deine Nation, der dann auch wahrscheinlich irgendwie so ein Nationalheld ist, dann schaust du natürlich auf ihn, ja, und du kaufst ihm natürlich auch vieles ab. Und letztendlich geht es vielleicht auch noch gar nicht darum, dass er vielleicht inhaltlich so gut ist, sondern einfach seine Aura, die er hat, seine Erfahrung, die er letztendlich hat. Und Dementsprechend ist es dann auch einer, und das merkt man schon, wenn du die Ägypter spielen siehst, der das einfach dann geschafft hat, die eine komplette Mannschaft hinter sich zu kriegen. Und ich glaube schon, dass er einer ist, der das wirklich sehr, sehr gut macht, auch sehr, sehr gut moderiert. Letztendlich innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Vereinen auch, ne, da gibt es auch das eine andere Problem und Spannungen zwischen Mannschaften, wen er dann vielleicht nominiert, so ähnlich wie bei Südafrika auch. Und dementsprechend ist es aber auch gut, wenn du einen hast, wo du einfach Respekt hast und wo du das Gefühl hast, okay, er weiß schon, von was er spricht und von was er redet.
Ich glaube, die Personalie Salah ist da immer so, ja, so ein bisschen das, was man auch nach außen wahrnimmt, weil mit ihm und der Nationalmannschaft, da hat es auch schon oft gekracht. Da gab es auch schon teilweise Rücktrittsdrohungen etc. Nach dem Afrika-Cup 2019, der ja in Ägypten stattgefunden hat, hat er heftige öffentliche Kritik am Verband geäußert, dass sie die Spieler nicht genug geschützt hätten, dass sie vor jedem Spiel den Menschenmassen ausgeliefert waren, quasi, wenn sie zum Stadion gegangen sind, überall Menschen um sie rum waren. Also der spart da nicht, wenn ihm irgendwas nicht passt und dass gerade so eine Ruhe um ihn herum herrscht, also in der Nationalmannschaft, bei Liverpool müssen wir nicht drüber reden, da hat sich dieses Jahr mal wieder gezeigt, dass er eben, ja, wenn ihn was stört, dann sagt das auch. Und wenn er jetzt gerade eben in Bezug auf die Nationalmannschaft einigermaßen ruhig ist und sich da auch in den Dienst der Mannschaft stellt, dann zeigt es ja schon, dass der Trainer da die vielleicht komplizierteste Personalie im Kader gut moderiert hat. Kommen wir dann nochmal zur historischen WM-Performance von Ägypten, weil es ja schon ein, ja, ich meine, in jeglicher Hinsicht ist es eine historische Nation im ägyptischen, im afrikanischen Fußball. Und 1934 waren es tatsächlich auch die erste afrikanische Nation, die an einer WM teilgenommen haben damit schon mal Geschichte geschrieben. Seitdem sind dann noch drei hinzugekommen. Die beste Performance war 1990, als man zwei Remis geholt hat, die einzigen Punkte bis heute. Das heißt, noch nie ein Sieg bei einer Weltmeisterschaft ist ja auch was, was sich vielleicht ein Mo Salah sehr gerne auf die Fahne schreiben würde, wenn er als Kapitän die Mannschaft zum ersten WM-Sieg der Historie, wenn er die angeführt hat. Und 2018 muss man aber sagen, dass das vielleicht die größte Enttäuschung der Salah-Generation war, weil da hat man auch gegen Saudi-Arabien, wo man sich eigentlich besser eingeschätzt hat, verloren, keine Punkte geholt. Danach eben noch der angesprochene Heim-Afrika-Cup, der 2019 in die Hose gegangen ist. Da muss man schon sagen, davon, das hängt der Salah-Generation so ein bisschen nach. Davon kann man sich jetzt halt eben 2026 befreien. Und wenn man die Gruppe anschaut, Belgien, Iran, Neuseeland, ja, chancenlos sieht man Ägypten da nicht, oder?
Ja, es ist eine machbare Gruppe, definitiv. Ich glaube, dass die bei der Weltmeisterschaft gerade schon Chancen und Möglichkeiten haben, da weiterzukommen. In dieser Gruppe mit Belgien schon so die zwei Favoriten. Ich glaube, die haben auch dann direkt das erste Spiel gegeneinander. Aber auch da muss ich sagen, klar, Belgien wahrscheinlich schon der Favorit. Und dennoch ist es auch so, dass sie ja geschlagen werden können. Und ich glaube auch, dass die Spiele für Ägypten da schon entgegenkommen werden, weil sie auch einfach letztendlich dennoch mehr Qualität haben als Iran, als Neuseeland. Und dementsprechend sehe ich da schon Chancen, dass sie da in dieser Gruppe weiterkommen. Und ja, auch vielleicht darüber hinaus. Also es ist definitiv eine Gruppe, wo Ägypten sich nicht verstecken braucht. Im Gegenteil, ja, wahrscheinlich haben sie sogar, ja, würde schon sagen, dass sie da mit Belgien eigentlich diejenigen sind, die da durchkommen müssten.
Es wird eine Gruppe sein, die wahrscheinlich ja unter dem Brennglas stehen wird. Alleine dadurch, dass einfach Team Iran in dieser Gruppe ist, wo ja so komplett viele Unwägbarkeiten noch vorhanden sind. Welche Mannschaft wird für den Iran antreten? Da gibt es ja auch so Debatten um Spieler wie Serdar Azmoun, der sich ja vielleicht gegen das Regime im Iran gestellt hat, dann beim letzten Mal nicht nominiert wurde deswegen. Also das könnte sehr spannend werden und aber auch wirklich kaum einzuschätzen, welches Team denn da jetzt aus dem Iran endgültig anreist für die WM. Und da gab es ja auch schon die erste Kontroverse, weil beide Mannschaften eigentlich ausgewählt wurden, um dieses Pride-Match auszutragen. Es gab dann die Weigerung der beiden Verbände, an diesem Match teilzunehmen unter der Regenbogenfahne, weil es mit den eigenen moralischen Vorstellungen, mit den eigenen Werten nicht vereinbar ist. Wie gesagt, wollen wir jetzt gar nicht hier vertiefen. Das Thema ist einfach so, dass es Kontroversen gab, dass es Kontroversen geben wird wegen der Beteiligung von Iran in dieser Gruppe und wie das Ganze dann eben in den USA ablaufen wird. Deswegen schon mal viel Spannung hier in der Gruppe. Aber rein sportlich gesehen hast du es ja schon gesagt, Belgien der Favorit. Aber trotzdem, vielleicht kann man sagen, das Match, was dem eigenen Plan am besten entgegenkommt, gegen so eine offensivstarke belgische Mannschaft, die aber vielleicht auch in die Jahre gekommen ist.
Möglicherweise schon. Ich bin davon überzeugt, dass die Ägypter dieses Spiel, wie sie es auch im Afrika Cup gemacht und durchgezogen haben, gestalten werden, dass sie wieder einen relativ tiefen Block verteidigen, dass sie gucken, dass da einfach enge Abstände sind zwischen den Ketten, dass die Halbräume einfach zu sind. Die sind sehr, sehr anpassungsfähig. Letztendlich geht es immer darum, eine gute Grundstabilität zu haben und dann wirklich auf Umschaltmomente zu gehen. Und das könnte auf jeden Fall ein Stilmittel gegen Belgien auch sein. Belgien, nichtsdestotrotz, einen sehr, sehr guten Kader und wollen auch probieren, wahrscheinlich das Spiel zu machen und zu kontrollieren und die Ägypter ins Laufen kriegen. Aber wie gesagt, die Ägypter, die sind da schon sehr, sehr fleißig gegen den Ball. Da machen auch alle mit. Auch ein Mamouche, auch ein Salah, die da defensiv immer wieder gebunden sind. Und dementsprechend ist es dann so, dass es auf jeden Fall eine Aufgabe sein wird für Ägypten, aber nicht unmöglich, genau. Und genau, dementsprechend glaube ich, dass es gut werden kann für Ägypten, immer wieder auf diese Umschaltmomente offensiv zu gehen. Und da haben sie natürlich ihre Waffen, wie wir es schon immer wieder gesagt und betont haben. Und letztendlich glaube ich schon, dass es ein Spiel werden kann, wo die Ägypter auf jeden Fall einen Punkt holen können oder sogar gewinnen können.
Ist ja eigentlich auch ganz spannend, ne? Weil jetzt ist mir gerade so in den Kopf gekommen, es wäre auch so ein Kreis, der sich vielleicht schließt für Mo Salah, wenn er gegen Thibaut Courtois, der ihn ja damals im Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid zu komplett zur Verzweiflung gebracht hat, wenn er gegen ihn jetzt gerade Ägypten zum ersten WM-Sieg schießen würde, wäre natürlich nochmal so eine Story und dieses private Duell, das ja sich auch jetzt so über so ein paar Jahre hingezogen hat, weil Courtois Champions League gegen Liverpool, da ist er immer zu Prime Courtois geworden, aber im Belgien-Trikot noch nie so, deswegen vielleicht kann er da endlich auch mal gegen ihn punkten, wäre ja nicht schlecht. Und wenn man auch mal schaut, die Konstellation vom Turnierbaum sagt ja auch, selbst wenn sie Zweiter werden, würden sie auf den Gruppenzweiten aus Gruppe D treffen, was mit USA, Türkei, Australien, Paraguay auch nicht die Hammergruppe ist. Das heißt, diese Chance aufs Achtelfinale, die ist wirklich reell vorhanden. Und ich glaube, wenn man das schaffen würde, dann würde eben diese oft zitierte jetzt schon hier im Podcast Salah-Generation für einen wirklich runden Abschluss ihrer Länderspielreise, ihrer Nationalmannschaftskarrieren sorgen. Und ich glaube, dann kann auch Mo Salah erhobenen Hauptes sein ägyptisches Trikot an den Nagel hängen und würde vielleicht sogar eher mit eben diesem starken Abschluss bei der WM 2026 in Erinnerung bleiben. Was mich dann auch direkt zu der Special Story oder der besonderen Geschichte führt. Und das ist der auch schon angesprochene Generationenkonflikt so ein Stück weit in Ägypten. Ich habe mit einem ägyptischen Journalisten mal darüber gesprochen und der hat es auch gesagt. Eigentlich ist es eine Diskussion, die sich durch die gesamte Bevölkerung zieht. Dieses nicht alt gegen jung, aber doch so ein Stück weit traut man der Jugend zu wenig zu in Ägypten, gibt man ihr zu wenig Chancen und das zeigt sich auch wieder im Fußball. Wie gesagt, der jüngste Spieler im letzten Testspiel war 24 Jahre alt. Kein einziger, stellt man sich mal bei Deutschland vor. Keine Ahnung, Flo Wirtz wird erst in 2 Jahren nominiert. Jamal Musiala kommt erst in 2 Jahren in Frage, weil man sich erst 3, 4 Jahre beweisen muss, bevor man für die Nationalmannschaft überhaupt in Frage kommt. Hossam Hassan ist auch jemand, der das ja so ein Stück weit dafür stand. Aber diese Nominierung hat deswegen auch für so viel Aufsehen gesorgt, weil sie so überhaupt nicht seinen eigentlichen Prinzipien entspricht, also von dem Barcelona U19-Stürmer. Und deswegen ist er so ein bisschen jetzt ein neuer Hoffnungsträger für eine junge ägyptische Generation, die sich auch im Clubfußball sehr, sehr schwer tut, weil bei Al-Ahli, bei Zamalek, bei Pyramids ist es auch so, dass eher ältere Mannschaften auf dem Platz stehen, dass immer der Erfahrung eigentlich der Vorzug. Dass sie immer den Vorzug bekommt und im Zweifel dann eben junge Spieler erstmal in die zweite Liga ausgeliehen werden müssen, erstmal sich bei kleineren Vereinen in Ägypten beweisen müssen, bevor sie wirklich eine Chance bekommen. Und das ist, glaube ich, was sie auch unterscheidet von vielen afrikanischen WM-Teilnehmern, weil das sind oft sehr junge Mannschaften, wo man sagt, 2030, das wird die große WM dieser neuen Generation. Das ist in Ägypten gar nicht so, weil man noch gar nicht so weiß, wer kommt denn da nach der Generation Salah, wer wird denn dieser Anführer, dieser neue Superstar? Klar hat man Omar Mamouche, der sicherlich noch ein bisschen Zeit vor sich hat, aber auch um den herum muss eine Mannschaft aufgebaut werden. Und deswegen finde ich das eine unglaublich spannende Geschichte, die sich da eben wo der Fußball die gesamte Gesellschaft widerspiegelt. Und ja, Hossam Hassan hat den ersten Schritt getan, hat zum ersten Mal einen sehr jungen Spieler eingeladen. Und vielleicht ist es ja der Beginn von etwas, dass man die WM als Abschluss für die alte Generation nimmt und dann mit einer neuen, frischen Generation antritt, weil genug Talente kommen aus diesen Akademien in Kairo auf jeden Fall raus, dass man ihnen das auch zutrauen kann. Und in Ägypten ist jedes Kind Fußball verrückt, jedes Kind spielt Fußball. Deswegen würde es mich freuen, wenn da in den nächsten Jahren was vorangeht. Und jetzt an dich natürlich die Frage: Hast du noch was zu Team Ägypten zu sagen?
Ja, ich finde, dass Ägypten eine sehr fleißige Mannschaft ist, eine anpassungsfähige Mannschaft, ist eine Mannschaft, die sehr leidungsfähig ist. Und dementsprechend wird es einfach sehr, sehr unangenehm werden, gegen die zu spielen. Und nach vorne haben sie natürlich Waffen wie Mamouche, wie Salah, haben wir auch schon öfters jetzt thematisiert gehabt. Mamouche wahrscheinlich eher der Spieler, der immer wieder die Tiefe attackiert, dementsprechend immer wieder die Innenverteidiger beschäftigen wird. Und Salah, derjenige, der auch sich gerne mal fallen lässt, die Bälle abholt und ja, das Spiel dann so etwas leitet, beziehungsweise auch relativ schnell durch Zentrum vertikal dann durchzustecken über Mamouche. Und ja, Trezeguet haben wir natürlich auch, der das Offensivspiel beleben wird und auch muss, weil das Problem ist natürlich auch, dass du dich nicht nur auf zwei, drei Spieler verlassen kannst, sondern da wünsche ich mir einfach einen mutigen Ansatz von Ägypten, dass sie auch mit mehr Personal nach vorne gehen und auch da immer wieder Angriffe mit fünf, sechs Leuten initiieren, gerade vorne im letzten Drittel, um da letztendlich eine Durchschlagskraft zu haben, um Torchancen zu generieren. Und eine hohe Spielaktivität auch zu haben nach vorne und nicht nur in der Defensive. Wenn sie das so ein bisschen hinbekommen, diese Balance, sage ich jetzt mal, halten. Wie gesagt, die defensive Balance haben die, aber auch offensiv, ein Tick mutiger, ein Tick aggressiver, dann können sie sich auch belohnen und dann kann es unangenehm werden. Nichtsdestotrotz werden sie, glaube ich, jetzt nicht ihr Spielstil verändern. Sie sind ja bis ins Halbfinale gekommen, sind Vierter geworden. Und ich glaube, dass sie das schon so ein bisschen ja, beibehalten werden. Und dennoch glaube ich, bei so einer Weltmeisterschaft ist das Niveau einfach nochmal etwas höher. Da brauchst du auch nochmal mutiger Aktionen nach vorne. Gerade wenn du auch mal hinten liegst, kann ja immer wieder passieren. Und da brauchen sie auch einfach weitere Lösungen und mehr Personal vorne, um letztendlich auch gefährlich zu werden. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie sie es machen werden, wie sie es lösen. Aber ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und sind gespannt, wie Ägypten sich schlagen werden.
Sowieso können wir das festhalten. Ne? Wir drücken allen 10 afrikanischen WM-Teilnehmern die Daumen, schauen, dass sie bestmöglich performen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ägypten, wie gesagt, so ein kleines Dark Horse, ein kleiner Überraschungskandidat. Deswegen freuen wir uns auf deren Matches und ich freue mich schon jetzt drauf, mit dir die restlichen WM-Teilnehmer aus Afrika zu besprechen. Danke dir, Jonathan.
Danke auch.